rätselhafte Todesfälle, naturwissenschaftlicher Tiefgang und Empfehlungen, wie Sie den Alltag möglichst unbeschädigt überleben. Hallo, hier spricht Florian Klenk und am Freitag, den 26. April 2024, läuft die dritte Staffel von Klenk und Reiter, dem Falter-Podcast aus der Gerichtsmedizin. Christian Reiter und ich kredenzen Ihnen jeden Freitag einen neuen Fall. Sie finden uns auf falter.at/Gerichtsmedizin und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Hereinspaziert durch unser Burgtor. Ob Burgherr, Ritterin, Stallbursche oder Gauklerin. Die Burg Liechtenstein in Maria Enzersdorf bei Wien lädt zu Erkundungen ein und weckt bei Groß und Klein die Abenteuerlust. Erbaut im Jahr 1130, ist die Burg bis heute zu 60% im Originalzustand erhalten. Waffenkammer, Turmzimmer und Ritterstube. Die Stammburg der Fürstenfamilie von und zu Liechtenstein bietet Einblicke in das Leben im Mittelalter. Besuchen Sie uns jetzt in der Erlebniswelt Burg Liechtenstein. Jeden Sonntag mit eigener Kinderführung. www.burglichtenstein.eu.
Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter Radio. Seit 12 Jahren regiert in Ungarn Viktor Orbán. Orbán baut in unserem Nachbarland auf der Grundlage eines ethnisch-ungarischen Nationalismus ein illiberales System. Er selbst spricht von einer illiberalen Demokratie, was immer das auch sein soll. In der Europäischen Union will Orbán den absoluten Vorrang der Nationalstaaten. Die Regierungspartei Fidesz in Ungarn ist auf EU-Ebene mit Marine Le Pen verbunden und anderen rechtsextremen Parteien. Wahlen hat Fidesz gegen eine zersplitterte Opposition wiederholt gewonnen. Nationalismus zieht auch. Im April 2022 wird in Ungarn das Parlament neu gewählt und die Oppositionsparteien haben sich erstmals auf eine gemeinsame Anti-Orbán-Liste geeinigt. Die starre ungarische Politik ist schlagartig in Bewegung gekommen. Was das alles bedeutet, bespreche ich mit dem Buchautor und Ungarn-Korrespondenten für das Profil, den Standard und andere Medien, Gregor Meyer. Hallo.
Ja, einen schönen guten Tag.
Diese Einigung, wie groß war die Überraschung für den Beobachter in Ungarn, dass es dazu gekommen ist, alle wichtigen Anti-Orbán-Parteien in einem Bündnis?
Die Einigung war eigentlich nicht die große Überraschung. Die zeichnete sich schon seit ungefähr 1,5 Jahren ab. Es gab gemeinsame Aktionen der Opposition, bei denen sich die Leute, die bisher großes Spektrum von Parteien verstreut waren, näher gekommen sind, beispielsweise Proteste gegen eine Überstundenregelung der Orbán-Regierung vor gut 2 Jahren, die so ähnlich wie dieser 12-Stunden-Tag in Österreich, ein bisschen ein anderes System, aber die Idee ist dieselbe. Da hat es sehr große Proteste gegeben und da sind einander die Politiker der Opposition nahegekommen, weil sie alle irgendwie bei diesen Protesten dabei waren, gemeinsam aus dem Fernsehgebäude geschmissen wurden, auf rüde Art und Weise, obwohl sie als Abgeordnete eigentlich hätten Zugang haben sollen. Auf die Art und Weise hat sich das Vertrauen vertieft. Verschiedene Vordenker der Opposition oder Leute aus dem Umkreis, Think Tanks und so weiter, haben ja schon länger dafür plädiert, dass die Opposition eben zusammenstehen muss, weil es eigentlich eine Erfordernis des ungarischen Wahlsystems ist.
Wie breit ist dieses Bündnis? Wer ist da alle dabei? Von Sozialisten bis zu
früheren Rechtsradikalen, ja, die Jobbik. Jetzt die Jobbik, die sich moderiert haben. Es sind 6 Parteien, die letztlich auf dieses gemeinsame Ticket gegangen sind. Das sind eben die postkommunistischen, sozialdemokratisierten Sozialisten. Es ist eine Abspaltung von ihnen, die inzwischen erfolgreicher ist. Die Partei des ehemaligen Ministerpräsidenten Ferenc Gyurcsány, die heißt Demokratische Konvention. Es ist dabei eine Kleinstpartei, die heißt Dialog für Ungarn, die ist eine Abspaltung von einer Grünpartei, die stellt aber den, aufgrund von Allianzen mit anderen linken Kräften den Budapester Oberbürgermeister Gergely Karácsony. Diese Grünpartei, aus der sich diese Dialogpartei abgespalten hat, die Politik kann anders sein, ist auch Teil dieses Bündnisses. Und dann ist dann, wie gesagt, diese früher rechtsradikale, heute rechtsnational einzustufende, aber letztlich proeuropäisierte Jobbik ist dabei.
Also Jobbik ist nicht so wie FPÖ und der Kickl, ist was ganz
nicht
anderes?
Nicht mehr, nicht mehr. Die kamen wirklich von rechts außen. Wir haben die ja beobachtet seit ihrer Entstehung. Sie sind ja auch seit ihrer Entstehung interessanterweise auch immer wieder von Orbáns Fidesz sehr wohlwollend behandelt worden.
Und haben sich gewandelt, offenbar.
Die haben sich nach 2018, nach der dritten Wahl, die Orbán in Folge gewonnen hat, haben die sich, es gab schon Ansätze davor, aber nach 2018 haben sie sich gewandelt, weil sie inzwischen schon rechts außen keinen Platz mehr hatten, weil ja auch die Fidesz-Partei von Orbán so weit nach rechts gegangen ist.
Aber wie kann so etwas funktionieren, fragt man sich, von Linken, Sozialisten, ehemaligen Kommunisten bis zu Jobbik, also ehemaligen Rechtsaußen, auf einer politischen Liste. Wie kann sowas funktionieren?
Naja, es ist ein schieres Zweckbündnis zunächst einmal. Und es muss sich auch noch weisen, ob es durchhalten wird. Die Chancen dafür sind allerdings gut. Es muss sich aber auch weisen, ob es dann im Falle eines, nehmen wir an, sehr hypothetisch eines Wahlsieges, dann wieder was zu verteilen ist, ob es dann auch durchhalten wird, wenn es so gestalten ist. Ja. Es ist also, aber trotzdem, es ist eine schiere Notwendigkeit. Man muss dazu wissen, dass das ungarische Wahlsystem starke mehrheitswahlrechtliche Elemente hat. Es ist ein Mischsystem aus proportionalem System, wo Listen gewählt werden, und Direktkandidatensystem, wo in Wahlkreisen Einzelkandidaten gewinnen. Und das ist im Verhältnis so 106 zu 92 in etwa. Ja? 106 Einzelwahlkreise. Orbán hat über seine verschiedenen Wahlrechtsveränderungen, Reformen immer wieder das mehrheitswahlrechtliche Element verstärkt, weil er sich darin sicher wusste bis dahin, dass die Opposition zersplittert ist und dass dann eine große, starke Partei, Fidesz, dann davon nur noch viel stärker profitiert. Das heißt also, die Logik der Politik erzwang es, dass die Opposition ihre Animositäten, ihre Zerstrittenheit über Bord werfen musste, um endlich aus der Falle rauszukommen, die dieses mehrheitswahlrechtliche System oder stark mehrheitswahlrechtliche System ihnen stellt. Und damit sind jetzt die Karten anders verteilt, weil, wie gesagt, wir hatten jetzt, das, was nämlich überraschend war nicht, dass die sich einigten, sondern dass sie eine Vorwahl durchführten. Auch das war eine Idee von verschiedenen Thinktanks und Vordenkern. Und bei dieser Vorwahl haben sie einerseits die Einzelkandidaten für die 106 Wahlkreise bestimmt, aber andererseits auch den Spitzenkandidaten, der dann als Listenführer der Vereinten Opposition bei der Wahl im April nächsten Jahres in die Schlacht ziehen soll, gegen Viktor Orbán herausfordern soll. Und der gewählt wurde, war ganz ein Außenseiter, ein Bürgermeister aus einer Kleinstadt in Südostungarn, Péter Márki-Zay, der überraschend als deklarierter Rechter, aber als rechter Demokrat die Vorwahl in der zweiten Runde für sich entschieden hat.
Reden wir gleich noch im Mehr über Márki-Zay, aber wie muss man sich solche Vorwahlen vorstellen? Wie ist das abgelaufen? Man stellt sich vor, für Wahlen braucht man Wahlregister, muss wissen, wer ist wirklich wahlberechtigt, es darf niemand zweimal, dreimal wählen, es muss Wahlzellen geben und so weiter.
Hat es alles gegeben? Es war extrem spannend. Es war ja keine staatliche Vorwahl. Das war die Oppositionsparteien haben beschlossen, dass sie das machen als zivile Initiative, wenn man so will. Ja. Aber natürlich haben die aus verschiedenen vorangegangenen Zeiten haben die auch entsprechendes Fachleutepotenzial, ehemalige Mitglieder von Wahlkommissionen und so weiter, also auch Techniker und so weiter. Also das technisch hatten die das soweit im Griff. Jetzt muss man dazu wissen, dass die Parteien, politische Parteien, haben auch in Ungarn sozusagen einen rechtlich gesicherten Zugang zum Einwohnermelderegister. Und die Bürger, die zur Vorwahl kamen, mussten sich ausweisen. Und so konnte man das mit dem Einwohnermelderegister abgleichen und auf die Art und Weise feststellen, dass jemand eben wahlberechtigt ist.
Da hat es Wahlzellen gegeben, die aufgebaut worden sind?
Sie haben Zelte aufgestellt. Also technisch war das dann so, nachdem sie ja nicht, also eine Wahl findet dann nur in staatlichen Gebäuden statt. Ja. Aber das war ja keine staatliche Wahl, das war eine Vorwahl, wenn man so will, auf privater Grundlage. Sie haben dann Zelte aufgestellt an zentralen Plätzen in Budapest und in den verschiedensten Städten des Landes. Am Land ein bisschen weniger, da war es halt auch schwieriger. Aber sie haben Zelte aufgestellt. Und es gab auch die Möglichkeit, online abzustimmen. Da haben sie auch irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Aber man muss dazu sagen, dass das Verhältnis von In-Persona-Abstimmung und online war irgendwie 4:1. Also,
da haben hunderttausende Leute teilgenommen.
Richtig, insgesamt 850.000 Leute, weil es haben in der ersten Runde, es gab zwei Runden für die Wahl des Spitzenkandidaten, gab es zwei Runden und es haben nicht alle in beiden Runden abgestimmt. Und wenn man jetzt zusammenzählt, wer in mindestens einer Runde teilgenommen hat, waren 850.000 Menschen. Das sind bitte schon etwas mehr als 10% aller Wahlberechtigten.
Ein Zeichen einer unglaublichen Politisierung in einer Gesellschaft, wo man eigentlich geglaubt hat, die sind alle abgemeldet von der Politik, weil eh alles Orban bestimmt.
Ja, das war ja das strategisch Entscheidende an der Idee einer Vorwahl, dass das dazu führte, dass tatsächlich Bewegung reinkam, dass tatsächlich Menschen auf einmal merkten, es gibt doch eine Möglichkeit, sich zu artikulieren. Und es gibt doch ein Angebot auch, ja, von wo ich mitbestimmen kann. Bei den Einzelkandidaten in einer Einrundenwahl, ja, und für den Spitzenkandidaten eben in zwei Runden.
Ist das irgendwo in den Medien wahrgenommen worden und in den offiziellen Medien wahrgenommen worden, diese Vorwahl? Wie ist das gelaufen?
Na, das muss man wieder so vorstellen, dass in Ungarn die Medienlandschaft auch sozusagen völlig gespalten ist. Es gibt die von Orban-Leuten kontrollierten Medien, das heißt, die Öffentlich-Rechtlichen sind usurpiert, ja, die sind von Parteisoldaten usurpiert und viele, viele wichtige Medien sind so einfach über Privatisierungen, Abkäufe und so weiter, werden von Orban kontrolliert und von Orban-Leuten. Jetzt gibt es aber immer noch ein unabhängiges Segment, das zwar nicht so ganz die Reichweite hat, aber das noch da ist und dort hat sich's abgespielt. Da hat es auch dann die Diskussion angegeben. Es gibt noch einen Fernsehsender, die ungarische RTL-Tochter, die sich hält, wahrscheinlich auch, weil da Deutschland doch auch achtet. Die hätten auch kassiert werden sollen, schon lange, aufgekauft werden sollen. Aber da waren dann die Spitzenkandidatendebatten. Es gab wieder Spitzenkandidatendebatten. Orban hat das ja nicht mehr haben wollen, seitdem er regiert. Die fanden dann bei RTL Club statt oder bei diesen Internetportalen, die sich schon länger als sozusagen kritische Portale profiliert hatten und wo die Leute wissen, da ist es interessant. Da gab es auch, also es gab auch im Internet Spitzenkandidatendebatten.
Und das Endergebnis dann, wenn das alles hält, im April wird sein, auf dem Wahlzettel steht Fidesz, also die Orban-Partei auf der einen Seite und dann Anti-Orban-Partei und nicht mehr Sozialdemokraten, Sozialisten, Grüne, Liberale, Jobbik, sondern alle nur mehr auf einer Liste, am Wahlzettel.
Ja, richtig. Ja, das musste nämlich dann auch, also man hätte ja auch noch sagen können, entscheidend sind bis zu einem gewissen Grad die Einzelkandidaten. Da war es wichtig, dass alle Parteien diese Direktkandidaten unterstützen. Aber inzwischen hat der Herr Orban das Wahlsystem da auch herumgefummelt, sodass zum Beispiel das Recht, eine Fraktion zu gründen und so weiter, also so technische Sachen, hat es erschwert, wenn man sozusagen verschiedene Parteien antreten, also das Recht dann sozusagen Kandidaten aufzustellen, wurde eingeschränkt für die nicht genügend Kandidaten aufstellen. Das heißt, es hätten dann zu viele gegeneinander auch auf der Liste konkurrieren müssen. Das haben sie dann gesagt, okay, jetzt reicht's, wir machen auch eine gemeinsame Liste. Und wenn diese Regeln nicht weiter verändert werden, heißt gemeinsame Liste aber auch durchaus auch, wenn die so zusammengesetzt ist, dass diese sechs Parteien genügend Leute, und das muss ziemlich austariert sein, genügend Leute haben in aussichtsreichen Positionen, dann können sie wieder alle je eine Fraktion gründen, in dem später konstituierten Parlament. Es müssen fünf Abgeordnete sein, um eine Fraktion gründen zu können.
Diese Anti-Orban-Einheitsliste, hat die einen anderen Namen außer Anti-Orban? Hat die ein Programm außer Anti-Orban?
Ich glaube, der Name steht noch nicht wirklich fest. Also Vereinte Liste, irgendwie wird sie Vereinte Liste der Opposition oder so wird sie heißen. Oder es gibt ein Programm, gibt es noch nicht, aber es gibt so ein Grundsatzpapier. Auf der Grundlage dieses Grundsatzpapiers gehen jetzt die Parteien nach der geschlagenen Vorwahl in Verhandlungen. Sie wollen dann schon bis zur Wahl auch ein Regierungsprogramm haben. Das Grundsatzpapier sagt halt aus, dass man halt weg will von den autoritären Staaten, will die Demokratie wiederherstellen, man will die Abwendung von Europa wieder umkehren, eine Hinwendung zu Europa, also nicht diesen Krieg gegen Europa führen, wie das der Orban zusammen mit seinen polnischen Gesinnungsgenossen derzeit treibt. Also das sind einige Grundsatzpunkte, über die wir sich auch sehr schnell einig waren.
Der Spitzenkandidat, der da gewonnen hat, in den anderen Auseinandersetzungen, ein Bürgermeister aus einer kleinen Stadt in Südungarn mit einem sehr komplizierten Namen für nicht-ungarisch Sprechende.
Hódmezővásárhely heißt die Stadt, ja.
Du kannst gut Ungarisch, für mich ist das schwer. Der hat Erfahrungen in Stadtpolitik,
ja, ja.
Aber keine Erfahrungen auf nationaler Ebene. Was führt dazu, dass die ungarische Opposition glaubt, ja, das ist der Mann, der Orban besiegen kann?
Ja, weil er ein gewisses Charisma hat und einen Siegeswillen auch hat. Das war oft auch das Problem bei einigen der Oppositionspolitiker, dass sie entweder vielleicht schon fähig waren, aber diesen Siegeswillen nicht hatten, oder sie hatten einen Siegeswillen, aber keine politischen Fähigkeiten. Und Márki Zay scheint durchaus auch politische Fähigkeiten zu haben. Er kommt auch aus dem Marketing, aber war immer selbstständig oder in Privatfirmen tätig. Also er kommt nicht aus einer Verwaltungstradition oder so etwas oder Verwaltungslaufbahn, sondern er war immer in der Privatwirtschaft oder selbstständig. Hat sozusagen auch eine gewisse Ausstrahlung, die für Wähler in der außerhalb Budapests interessant ist.
Ja. Also Katholik, ja. Sieben Kinder, also kommt eigentlich aus dem konservativen Lager. Absolut. Ich glaube, er hat früher gesagt, er war ein Orban-Fan. Früher.
Genau, ja, er hat das gesagt. Er hat aber auch von 9 Jahre in den USA und in Kanada gelebt mit seiner Familie. Und als er zurückkehrte, bot er sich dem Kaiser von Südostungarn an. Das war damals eigentlich die rechte Hand von Orban, ein gewisser János Lázár, der damals Kanzleramtsminister war bei Orban. Und dem bot er sich an, sozusagen seine Dienste. Er wollte was auch machen, was bewegen. Ja? Und gefiel, wie gesagt, konservativ, vieles konservativ. Aber er hat sich dann sehr schnell davon abgewendet. Also er kam ja, wie gesagt, nach 9-jähriger Auslandsaufenthalt zurück. Er kam zurück 2014. Orban ist 2010 zum ersten Mal in diesen Lauf gewählt worden, wo er jetzt 3-mal hintereinander. Und da hat er sich dann relativ schnell abgewendet, weil er sah, was das ist. Und er hat dann quasi gegen einen Statthalter von János Lázár im Jahr 2019 eine Nachwahl fürs Bürgermeisteramt gewonnen, und da war der Vorgänger war gestorben, und ein Typ von Lázár hätte eigentlich der Nachfolger werden sollen, aber es muss vom Volk gewählt werden, und Márki Zay war der Erste damals, der war der Vorläufer für diese Oppositionsbündnisse, ja. Der hat es geschafft in Hódmezővásárhely.
Das ist die Stadt, die berühmt mit ja. dem leicht auszusprechenden Namen.
Hat er es geschafft, alle diese, die heutigen 6 Oppositionsparteien, oder 5 waren es vielleicht damals, also diese Faktoren jedenfalls, diese, aber eben von Sozialisten, Gyurcsány-Partei, Grüne und Jobbik, hinter sich zu vereinen. Er war dann ihr Kandidat und hat dann diese Bürgermeisterwahl sehr deutlich auch gewonnen, gegen jede Papierform und so weiter. Das war die erste Niederlage, und das war schmerzlich, weil, wie gesagt, dort alles, also alles Szeged nicht, aber alles andere jenseits von der Großstadt Szeged ist dort fest in Fidesz Hand.
Also er ist auch eine Art Anti-Establishment-Figur.
Ja, ist er auch.
Konservativ, ja. Aber gleichzeitig Anti-Establishment.
Er ist Anti-Establishment in einer gewissen Weise. Ich würde aber nicht so weit gehen, Machen bezeichnen, eine Art Trump-Gestalt. Er ist Anti-Establishment in dem Sinn, dass, ja okay, ja, konkret, das Establishment, das vorher da war, nämlich auch auf der Oppositionsseite, war kein Ruhmesblatt. Aber er ist nicht Anti-Politiker. Er denkt schon politisch und agiert politisch. So hat er ja auch dieses Bündnis zustande gebracht, das ihn auf den Bürgermeisterthron dort gehoben hat. Also, aber also Anti-Establishment in Ungarn heißt eben, dass man nicht nur gegen den Fidesz-Filz und diese unermessliche Fidesz-Korruption ist, sondern auch noch im Hinterkopf bewahrt, dass es vor Fidesz auch eben linksliberale Regierungen gab, die zwar nicht in dem Ausmaß, aber eben auch korrupt und unkontrolliert waren in vielerlei Hinsicht.
Jetzt, wenn ich dazu höre, dann spricht aus deinen Worten schon die Hoffnung, dass es sich wirklich etwas ändern könnte, dass Orbán wirklich besiegt werden könnte, was sich viele ja nicht vorstellen können, weil er bis jetzt immer gewonnen hat, aber eher die Frage, kriegt er die Zweidrittelmehrheit, ist die Frage, wird er besiegt. Ich nehme an, im Orbán-Lager weiß man, dass das ein gefährlicher Gegner ist. Wie reagiert denn Fidesz?
Ja, sie sortieren sich jetzt neu. Sie hatten ja bisher sich eingeschossen auf diesen Ferenc Gyurcsány, der
früherer Ministerpräsident, linker Ministerpräsident,
gescheitert, 2009 vorzeitig aus dem Amt zurückgetreten. Allerdings ist die Ursache seines Scheiterns war eigentlich dann schon davor diese berühmte Lügenrede,
ich weiß nicht, wo er zugegeben hat, dass er gelogen hat, um gewählt zu werden.
Ja, wobei das auch nicht so eindeutig war. Das war eine fraktionsinterne Rede, wo er sozusagen die sozialistische Fraktion, damals war er eben Sozialist bei der sozialistischen Partei, aber der Ministerpräsident ist wiedergewählt worden. 2006 hat Orbán klar besiegt.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Das war das letzte Spitzenkandidatenduell auch im Fernsehen, wo er den Orbán auch dort niedergemacht hat. Ja, also war viel, viel besser. Aber er hat dann Sparpakete machen müssen und da musste er die Abgeordneten darauf einschwören und deswegen hat er dann übertrieben das so dargestellt auch. Ja. Allerdings sind dann Fragmente dieser Rede die saftigsten, beziehungsweise es war auch eine Replik, es war gar nicht die Rede als solche, sondern die Replik auf die Einwände der sozialistischen Abgeordneten, wenn man jetzt da Sparpakete macht und so weiter und wie das die Wähler und so. Da hat er die sozusagen mit denen Tacheles geredet und die saftigsten Ausdrücke davon, die halt wirklich unglaublich waren, sind an die Medien geleakt worden, aber nicht damals, als er sagte, sondern sechs Wochen später.
Der ist sehr diskreditiert in der Breitenöffentlichkeit.
Ja, der ist in der Breitenöffentlichkeit, glaube ich, sehr diskreditiert.
Und Orbán hat gehofft, der wird sein Gegenkandidat oder jemand von seiner Partei.
Ja, seine Ehefrau. Klára Dobrev, die Kandidatin, die Spitzenkandidatin, Anwärterin eben der Demokratischen Konvention, der Partei.
Wie, glaube ich, Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, gilt es, sehr erfahrene, gute Politikerin befehlen in Europa.
Ja, 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 gilt.
Im Europaparlament.
Ja, obwohl, wie gesagt, sie ist das erst seit 2019 war die Europawahl. Aber sie hat sich da gut eingearbeitet und sie ist in der Hinsicht angesehen. Aber es ist dieser Stigma, das da mit dran hängt. Das ist halt ihr Ehemann, der Ferenc Gyurcsány.
Na gut, die wird's nicht, die also ist nicht Spitzenkandidatin. Genau. Wie stellt sich Fidesz auf die neue Situation ein mit dem
Makizai
als Gegner?
Ja, die erste Reaktion war natürlich, Peter Makizai als Marionette von Gyurcsány darzustellen, aber das zieht noch nicht so richtig. Also sie arbeiten, glaube ich, noch an einer veränderten Strategie. Sie versuchen immer noch sozusagen die gesamte Opposition inklusive Makizai sozusagen als ein Puppentheater des Herrn Gyurcsány darzustellen. Aber die Frage ist, also die werden sich noch sicherlich noch anderes, es wird eine Schlammschlacht werden, sie werden sich noch was anderes einfallen lassen. Sie werden nicht zu vergessen mit den Möglichkeiten und Mitteln, die sie haben. Sie werden noch riesiges Geld auch an die Wähler ausschütten. Das tun sie zum Teil schon. Also auf einmal gibt es jetzt die 13. Monatsrente wieder, Monatspension. Es wird Anfang nächsten Jahres wird die gesamte, was die Leute eingezahlt haben an Einkommenssteuer, wenn sie Kinder erziehen, wird ihnen zurückerstattet.
Also Sozialmaßnahmen, die auch interessanter Vergleich auch in Polen ja für die Regierung unter Kaczynski waren die sozialen Maßnahmen ein wesentlicher Punkt dafür.
Aber sehr plötzlich, sehr schnell und in immenser Dichte. Ja, also das kann auch natürlich noch wirken. Ne? Das wissen wir nicht, wie das. Also es ist, die Wähler sollen gekauft werden, auf gut Deutsch. Ja.
Wie hat sich Fidesz politisch entwickelt in den letzten Monaten? Wir kennen, haben in Erinnerung die Kampagne, die antisemitische Kampagne. Wir haben in Erinnerung die Auseinandersetzung um das Anti-Europäische homosexuellen Gesetz. Spielt das noch so eine große Rolle wie rund um die Frage, wie das beschlossen wurde und wie die Europäische Kommission gesagt hat, das darf eigentlich nicht sein?
Naja, diese Themen, die werden von Fidesz benutzt, um wiederum zu polarisieren und im rechten Wählerpotenzial, das sehr groß ist, Stimmung für sich zu machen. Und wirklich ernst ist dem Fidesz nichts außer der Machterhalt oder dem Orban-Kreis. Es ist, Fidesz als Partei ist eigentlich auch eine Fiktion, weil es ist keine Partei mit einer gestandenen Struktur, sondern das ist, überall gibt es Ortskaiser und es gibt wirtschaftliche Interessen bis ins letzte Dorf, Klientelverhältnisse. Viele von den großen Klienten sind gar nicht Parteimitglieder, es ist gar nicht wichtig, wer in der Partei Mitglied ist, wer nicht. Aktivisten werden sowieso mit Geld bezahlt, nicht aus Idealismus. Ja. Also Fidesz ist eine Wahlkampfmaschinerie für den Orban und es ist ein Ideologiemantel, der noch die Illusion erwecken soll, dass Ungarn einen Ministerpräsidenten und eine Regierung hat, die gut konservativ ist, die alten Werte stützt und die auch kämpft für die guten Werte von Familie und von Patriarchat und so weiter gegen diese dekadenten EU-Europäer, die das den Osteuropäern alles kaputt machen wollen. Aber das ist, wie gesagt, ein großer, ja, eine große, großer ideologischer Paravent. Die Substanz von Fidesz, die politische Substanz, ist nichts anderes als den Machterhalt der Orban-Familie zu sichern.
Wie wahrscheinlich ist das, dass es bei der Auseinandersetzung jetzt in den nächsten Monaten, 5 Monaten, 6 Monaten bis zur Wahl im April eine Entwicklung gibt, die, an deren Ende man sagen kann, ja, das sind faire Wahlen. Das sind Wahlen, die wirklich den Willen der Wählerinnen und Wähler in Ungarn widerspiegeln, oder gibt es da durch die autoritäre Entwicklung in Ungarn für die Regierung nicht viele Möglichkeiten, die Wahlen zu manipulieren, den Wahlprozess zu manipulieren?
Der ist schon manipuliert. Das Problem ist, wie gesagt, ich erwähnte schon die mehrfachen Wahlrechtsänderungen, die immer darauf hinauslaufen, dass es besser und einfacher für die Orban-Partei wird. Wir haben die Situation, dass Zuschneidung der Wahlkreise, Einbeziehung von Wählern aus ethnisch ungarischen Gebieten in der Slowakei, ein bisschen in Serbien, nicht in der Slowakei, in Rumänien und zu einem gewissen Grad in Serbien, dass da schon sozusagen sehr viele Vorteile eingebaut sind, sodass Wahlforscher davon ausgehen, dass die Oppositionsliste, will sie auch nur eine einfache absolute Mehrheit haben, also die 50% der Parlamentssitze plus einen haben, ja, schon mit ungefähr 3 Prozentpunkten Vorsprung die Wahl gewinnen muss.
Aber scheint nicht völlig ausgeschlossen zu sein, oder?
Scheint nicht ausgeschlossen zu sein, aber muss man mal gucken. Und, aber bis dahin wird noch vieles passieren, was einen Schatten auf die Wahl werfen wird. Also diese ganzen das sind jetzt die wahlrechtstechnischen Vorteile. Hinzu kommt wirklich das ganze die Medienkanonade, über die Orban verfügt. Die Ressourcen des Staates, die eingesetzt werden. In den Dörfern wird den Menschen gesagt, ja, es gibt keine Arbeit für euch, Arbeit gibt es in der Privatwirtschaft auf den Dörfern kaum, sondern nur von der Gemeinde und von gemeindeabhängigen Unternehmen. Es gibt keine Arbeit für euch, es gibt keine Sozialleistungen für euch, weil ihr nicht Fidesz wählt.
Jetzt solche großen Allianzen gegen einen autoritären regierenden Regierungschef hat es ja in verschiedenen Ländern gegeben. In Israel, Netanyahu ist abgewählt worden, ist auch abgetreten. In Amerika, Trump ist abgewählt worden, wollte aber nicht abtreten, wie wir wissen. Hat versucht, seine Leute haben versucht zu putschen gegen das Kapitol. Orban, wenn er verliert, was passiert dann?
Also wenn er tatsächlich mit so verliert, dass die vereinte Oppositionsliste 50% plus eines Mandate hat, also ganz schön eine knappe Mehrheit im Parlament haben wird, wird er die Niederlage anerkennen, denn er hat ja noch alle anderen Fäden in seiner Hand. Es gibt sehr viele Institutionen, die durch die Orban-Verfassung, hat sich eine neue Verfassung gegeben, im Jahr 2012 trat eine neue Verfassung in Kraft, die natürlich nur von seiner Partei abhängt. konzipiert und, oder von seinen Leuten konzipiert und vom Parlament, das er kontrolliert, abgesegnet wurde. Da sind sehr viele Positionen, Institutionen, die ganz, auf ganz, ganz lange Zeit mit Parteisoldaten des Fidesz besetzt sind und die nur mit 2/3 Mehrheiten daraus rausbewegt werden können. Dazu gehört die Staatsanwaltschaft, ganz wichtig, der oberste Staatsanwalt ist ein treuer Parteisoldat, deswegen keine Korruptionsermittlungen gegen Leute aus dem Orban-Umfeld. Dazu gehört der sogenannte Medienrat, der praktisch die Medienaufsichtsbehörde ist und alles kontrolliert, Frequenzvergaben und so weiter. Da ist es jetzt so gewesen, da wäre die Vorsitzende eigentlich noch bis 2022 September im Amt gewesen, eine gewisse Monika Karas, und die ist für 9 Jahre, die ist vor 9 Jahren eingesetzt worden und ihr 9-Jahr-Mandat läuft im September 2022 aus, also nach der Wahl. Jetzt tritt sie auf einmal von sich aus zurück, kriegt sicher einen super Versorgungsjob. Und damit kann der Orban wiederum mit seiner 2/3-Mehrheit ihren Nachfolger oder ihre Nachfolgerin bestimmen für 9 Jahre. Also diese...
Die Medienkontrolle, ja, die damit Medienkontrolle, die Person, die die Medien kontrolliert.
Ja, ja, ja. Und so weiter und so weiter. Das heißt also Orban, ja, dann nicht davon zu reden, dass er schon das halbe Land seinen Oligarchen zugeschanzt hat. Die halben, also 2/3 der Universitäten sind in dubiose Privatstiftungen überführt worden, in deren Kuratorien unabwählbar nur seine Leute sitzen. Es sind Seegrundstücke und Unternehmungen, alles Mögliche ist vieles Oligarchen zugespielt worden. Es ist noch, jetzt redet er davon, es gibt den Plan noch vor der Wahl, das gesamte Autobahn- und Schnellstraßennetz in eine Konzession zu überführen. Wir werden sehen, also es wird, also konkret heißt das, dass das wieder einer der Oligarchen dann übernimmt.
Das heißt, Viktor Orban, der möglicherweise verliert und dann Oppositionsführer ist im Parlament, ja, in Budapest, wird aber gleichzeitig Ungarn noch ziemlich weitgehend im Griff haben.
Ja. Das ist zu befürchten, ja. Wenn es nicht einen Erdrutschsieg gibt, der Opposition eine 2/3-Mehrheit bescheren wird, weil dann können sie alles machen, so wie der Orban das bisher machte.
Und das ist doch ein Zeichen dafür, dass das nicht mehr völlig ausgeschlossen ist. Ungarn ist eben noch kein Diktatursystem und die Möglichkeit zu wählen und wirklich auch Regierungen abzuwählen, das ist halt der Unterschied zu Russland oder zu China oder zu anderen Staaten,
die das schon, natürlich,
tatsächliche aber Diktaturen herrschen. Ja. Das ist eine Möglichkeit, die auch in anderen autoritär geführten Staaten in Europa aufgrund der politischen Situation in Europa nach wie vor gegeben ist.
Sie ist gegeben, aber sie wird immer, also die Möglichkeit wird immer dünner, nicht? Also wie gesagt, ich habe schon gesagt, sie müssen ja schon mit ein paar Prozentpunkten Vorsprung gewinnen. Es ist kein gleiches Spielfeld.
Aber es wird auf jeden Fall eine Zeit sein, die nächsten Monate in Ungarn, die wahnsinnig spannend sind und die, bei denen man sehen wird, gibt es eine Weichenstellung weg von der autoritären, nationalistischen Entwicklung, die man in den letzten Jahren gesehen hat. Vielen Dank, Gregor Mayer. Das war ein Podcast über überraschende Veränderungen in unserem Nachbarland Ungarn. Gregor Mayer lebt in Budapest und Belgrad.
Richtig, ja.
Seine Bücher erscheinen im Residenzverlag. Zuletzt war das, wenn ich das richtig sehe, ein Buch über Egon Schiele.
So ist es, ja.
Ich ewiges Kind ist der Titel, das hat mit ungarischer Politik gar nichts zu tun. Nein. Ein anderes Buch, das ich empfehlen würde, handelt von Gavril Princip, dem Attentäter von Sarajevo. Alle diese Bücher kann man natürlich über den Falter Versand bestellen. Ich bedanke mich bei allen, die uns auf UKW zuhören, im Freirad Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Ein Abonnement des Falter ist auf jeden Fall eine gute Idee, genauso gut wie ein Buch von Gregor Mayer zu kaufen. Ein Abo kann man über die Internetadresse abo.falter.at bestellen. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Ralf Vielgut und Philipp Dietrich kümmern sich um die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.